Unser heutiger Gast ist in Stockholm und Wien zur Schule gegangen. Er hat sein Studium in Stockholm und einigen anderen europäischen Städten zunächst mit einem Bachelor of Science in Business and Economics und dann mit einem Master of Science in International Management abgeschlossen. Seinen Einstieg ins Berufsleben hatte er im Finanzbereich. Unter anderem war er bei dem Fintech-Scale-Up Klarna, einer der erfolgreichsten Gründungen des 21. Jahrhunderts in Europa. Zusammen mit seinem Co-Founder Jakob Dworski hat er vor 7 Jahren das Modelabel Esket gegründet. Die beiden setzen auf das Thema Meaningful Essentials und ihr Ziel ist es, so haben sie es in einem Business Punk Interview formuliert, die Ära des schnellen Konsums zu beenden. Das Problem von Fast Fashion fasste unser Gast im Gespräch mit Business Punk wie folgt zusammen. Fast Fashion ist ein Businessmodell, bei dem wir uns in 10 bis 15 Jahren fragen werden, wie konnte das erlaubt sein? Wir produzieren mehr als je zuvor, konsumieren mehr als je zuvor, nutzen die Kleidung kürzer als je zuvor. Und trotzdem sind die Gewinne kleiner als je zuvor und die Menschen in den Fabriken leiden. Niemand gewinnt in diesem Modell.
Seit fast 5 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte, wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools, nicht wieder verpuffen? Welche Rolle können Unternehmen dabei spielen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern? Und welchen Beitrag geben sie ganz konkret zu einem besseren Umgang mit unseren Ressourcen? Wir suchen wie jede Woche nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch diese Woche die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit August Bart Bringeus.
Hallo, welcome. Lieber August.
Hi. Hallo Michael, hallo Christoph. Freut mich, da zu sein.
Ja, wir kennen dich ja schon ein bisschen länger, verfolgen dein Unternehmen ein bisschen länger. Wir waren wahnsinnig stolz und begeistert, dass du, ich weiß gar nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, uns auch schon mal als Werbepartner hattest. Und das ist auch eine der wirklich tollsten Erinnerungen, die wir da an Werbepartner haben. Ich trage heute die Strickjacke, Christoph trägt den Rollkragenpullover fast immer. Und wir sind wirklich Fans deiner Marke geworden, als wir jetzt gehört haben, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dich hier bei uns richtig kennenzulernen, haben wir uns sehr gefreut. Ich habe es im Vorgespräch kurz angedeutet, dass Christoph und ich das Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr noch viel mehr nach vorne holen wollen, weil wir glauben, New Work an den falschen Themen ist wie 100 Meter in die falsche Richtung laufen. Du läufst vielleicht am schnellsten, aber leider bist du nicht Gewinner. Und New Work in die falsche Richtung, an den falschen Themen, ist auch scheiße, weil wir wollen gerne, dass New Work zu dem wird, was der Begründer dieser New Work-Idee, der Fritjof Bergmann, schon ganz, ganz früh gesagt hat. Er hat damals von den 4 Tsunamis gesprochen und davon hatten 3 eben mit dem Thema Umwelt zu tun, Umgang mit den Ressourcen, Klima und so weiter. Also von daher, du setzt jetzt den Pace für dieses Jahr und wir sind dankbar, dass wir dich haben. Vielen Dank, dass du hier bist.
Ja, und du wirst um eine Frage trotzdem nicht umhinkommen, auch wenn wir natürlich über alle anderen Themen sprechen. Wir wollen hören, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Super gute Frage. Ich bin in einer Familie mit, insgesamt waren wir 4 Geschwistern, oder sind wir 4 Geschwistern aufgewachsen. Meine Eltern sind oder waren bis vor kurzem Diplomaten im Auswärtigen Amt tätig. Und wir sind dadurch sehr, sehr viel herumgezogen. Jedes vierte, spätestens jedes fünfte Jahr in ein anderes Land, in eine neue Stadt, ein neues Umfeld, neue Freunde, neue Schulen. Und ich würde sagen, das hat sicherlich eine große Rolle darin gespielt, wer ich heute bin. Ja, aber natürlich ist es eine schwierige Frage irgendwie zu beantworten, wie wurde man die Person oder wie ist man die Person geworden, die man heute ist. Lustigerweise haben mein Mitgründer Jakob und ich das letzte halbe Jahr damit verbracht, mit einem Coach uns selber besser kennenzulernen. Und das passt eigentlich ganz gut jetzt, weil ich da schon ein bisschen reflektieren musste. Und ich habe drei formative Momente zusammengefasst oder an drei formative Momente gedacht, die vielleicht ein bisschen mehr erklären können, wie ich zu der Person geworden bin, die ich heute bin. Erstens, ganz früh, als ich 3 Jahre alt war, war meine Familie in den USA, in Washington DC. Ich habe die ersten 2 Jahre mit meiner Mutter zu Hause verbracht, aber als ich 3 Jahre alt war, hat mich mein Vater in einen amerikanischen Kindergarten mitgenommen und ich sprach natürlich als 3-jähriges Kind nur Schwedisch, weil wir mit Schwedisch aufgewachsen sind. Und er musste mir irgendwie beibringen, wie ich auf Englisch erkläre, dass ich aufs Klo muss. Das heißt, 3 Jahre alt habe ich dazu gehört, ja, okay, du musst sagen, where is the toilet? Und das habe ich mir dann irgendwie gemerkt, wie man das sagt. Und das war meine erste Begegnung mit einer Fremdsprache. Und es war auch mein erstes Erlebnis irgendwie von Selbstständigkeit. Und ein paar Jahre später, als ich 6 Jahre alt war, begann ich dann die erste Klasse in der Grundschule, in der deutschen Schule in den USA, sprach mittlerweile Schwedisch und Englisch. Und da musste mir beibringen, wie ich das selber auf Deutsch sage. Das heißt, wo ist das Klo? Weil ich kein Wort Deutsch sprach. Und dann wiederum das Beispiel einfach, wie Sprachen einem die Türen öffnet und wie Sprachen auch einem die Möglichkeit der Unabhängigkeit und der Selbstständigkeit geben können. Und das war sicherlich sehr formativ für mich. Jahre später habe ich Französisch gelernt, Spanisch gelernt, Latein studiert, Russisch gelernt auch und finde immer noch in den Sprachen sehr, sehr viel Freude und die Sprache als Mittel zur Selbstständigkeit. Zweites formatives Moment, wesentlich später, im März 2015, hatten Jakob, mein Mitgründer und ich gerade Asket gestartet, die Firmenpapiere eingeschickt und hatten unseren ersten Besuch in Portugal bei einer Fabrik, in einer Manufaktur von T-Shirts. Mhm. Und wir haben uns immer eigentlich als relativ ausgebildete und aware, conscious or conscientious Individuen betrachtet. Aber an diesem einen Tag, wo wir zum ersten Mal eine Fabrik gesehen haben und hinter den Kulissen schauen konnten, wo und wie ein T-Shirt, ein Kleidungsstück, das wir wirklich für gegeben halten heutzutage, wie das eigentlich zustande kommt, das war einfach, das war so ein Aha-Moment. Es sind so viele Schritte involviert in der Fertigung und Anfertigung von den Kleidungsstücken, die wir heute als selbstverständlich sehen. Und selbst als ausgebildete und erläuterte Person denkst du im Kaufmoment einfach nicht daran, was alles eigentlich an Ressourcen und Menschen und Zeit und Kosten in ein einfaches T-Shirt reingeht. Das war wirklich so der Moment im März 2015, wo wir auch ganz früh in der Asket-Reise eingesehen haben, dass es nicht nur darum gehen kann, die Kleidung zu machen, von der wir immer geträumt haben, als Perfektionisten, kompromisslose Kleidung in Sachen Qualität und Passform, sondern wir müssen auch daran arbeiten, wie wir uns als Gesellschaft erläutern können, was eigentlich für Ressourcen verbraucht werden, um die Sachen, die Güter, nicht nur Kleidung herzustellen, die wir als selbstverständlich sehen. Drittes formatives Moment ist eigentlich kein Moment, aber in meinen bislang, was sind es denn, 33 Jahren, habe ich nicht unbedingt persönlich, aber immer im nahen Familienumfeld ziemlich viel Trauma erlebt. Krankheiten, Unglücke, fast irgendwie jedes dritte, vierte, fünfte Jahr irgendwas ziemlich Traumatisches. Und ich würde sagen, es hat und das verleiht einem Perspektive. Man wird eine Person, die mehr reflektiert, die hoffentlich auch mehr dankbar ist über die Sachen, die man hat, und dass man Sachen für weniger selbstständig oder selbstverständlich hält. Und wahrscheinlich auch als Eigenunternehmer hilft es einem, die täglichen kleinen Herausforderungen oder kleinen oder große Herausforderungen, die man begegnet, als relativ insignifikant zu sehen. Und das würde ich sagen, hat mir sicherlich dabei geholfen, unsere Herausforderungen, ja, also Jakobs und meine Herausforderungen in der Reise, in der 7 Jahre langen Reise, mit das geht, zu bewältigen.
Wow. Wir sind jedes Mal wieder erstaunt, was diese Frage auslöst. Nicht jeder nimmt sie so ernst wie du. Alle nehmen sie ernst, aber das war jetzt auch wieder nochmal eine neue Benchmark, die wir erklimmen. Wenn ich die drei Themen so zusammenfasse und dich auch im Vorgespräch sehe und erlebe, dann ist die Überschrift ja 33 und wahnsinnig reflektiert. Also ich war mit 33, obwohl ich damals eine Promotion gerade hinter mir hatte, ein paar Jahre zum Thema Nachhaltigkeit, war ich nicht so reflektiert. Dieses Leben in so unterschiedlichen Kulturen, ich gehe mal davon aus, von unseren Zuhörern sind unter 1% Botschafterkinder. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das eigentlich ist, wenn man immer sich wieder auf neue Situationen einstellt, was man da erlebt, auch was du so über Kulturen gelernt hast, europäisch versus USA, also so ein bisschen so Blick hinter die Kind eines Botschafters oder eines Botschafter-Ehepaars, das fände ich als Einstieg ganz schön.
Ja, klar. Ich würde sagen, es ist wirklich so mit gemischten Gefühlen, mit denen man an die Jahre des konstanten Herumreisens und der konstanten Anpassungen zurückdenkt, weil einerseits ist es ja super spannend, dass man die Möglichkeit bekommt, herumzureisen und neue Länder zu sehen, neue Leute kennenzulernen. Andererseits ist es auch sehr schmerzhaft. Also gerade als ich kleiner war, als wir die USA verlassen haben 1997, gab es kein Facebook, es gab kein Skype etc. Da einen Kontinenten zu verlassen und den Sprung einen Kontinent zu verlassen und war ja mehr oder weniger äquivalent mit Schluss machen und nie wiedersehen und nie wieder hören. Und sowas ist natürlich traumatisch, aber generell super spannend. Und wie du schon in deiner Frage angedeutet hast, verleiht es ja sehr viel Perspektive. In den USA wurden wir als Familie 1992, 93, als wir nach Washington D.C. Gezogen sind, mit offenen Armen von unserer Nachbarschaft willkommen geheißen. Wir waren, glaube ich, nicht mehr als einen Monat eingezogen. Wurden wir schon zu einem Thanksgiving-Dinner mit der ganzen Nachbarschaft eingeladen. Was für uns als Schweden, wir sind ein bisschen mehr introvert Schweden, war das einfach. Das war wahnsinnig spannend. Es ist irgendwie wie, als ob man einen Nachbarn zu Weihnachten am Heiligen Abend einlädt, irgendwie zum Dinner. Das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, diese Gastfreundlichkeit und diese Wärme in den USA. In Schweden wiederum ganz anders. Stockholm, super hektische Stadt, sehr individuelles Land, das die Selbstständigkeit der eigenen Person wirklich fördert. Wenn man das zum Beispiel mit südeuropäischen Ländern vergleicht, wo die Familie eine viel größere Rolle spielt, weil man sich nicht so sehr an die Institutionen und den Staat irgendwie anlehnen kann, historisch. Als wir 2002 nach Österreich zogen, war das wiederum ein ganz anderes Erlebnis. Wahnsinnig tolles Land und ich habe wieder sehr, sehr viele Freunde noch aus Österreich, aber auch sehr, sehr anders, sehr konservativ und wirklich teilweise hatte ich da wirklich Schwierigkeiten mit meinen Werten, Kernwerten. Gab es da schon teilweise Konflikte fast mit den Kernwerten der österreichischen Gesellschaft, die schon etwas konservativer ist. Das ist ein katholisches Land auch. Wir sind evangelisch in Schweden. Es war spannend und teilweise herausfordernd, wo man einfach Freunde hat, die eine komplett andere Auffassung oder Ansicht einer Sache haben, die man als irgendwie selbstverständlich sieht. Aber grundsätzlich, spannende kulturelle Unterschiede gesehen, Unterschiede in der Offenheit, in der Wärme, herausfordernd, da auch mit einer eigenen Identität zu finden. Bin ich Schwede oder bin ich gerade Amerikaner oder bin ich gerade Österreicher?
Ich habe noch eine Anschlussfrage und dann ist Christoph sofort mal dran. Sorry, ich bin am Anfang immer der die Fragen loshaut, weil ich über die Vorbereitung mache und das ist immer ein bisschen unfair. Christoph, ich möchte dir unbedingt jetzt auch gleich den Slot lassen. Ich wollte nur einen Nachsetzer machen. Ich habe im Studium ein Fach gehabt, das hieß, glaube ich, Soziologie oder so. Und da wurde mir eine Theorie vermittelt, die hieß irgendwie Ethnozentrismus oder so ähnlich. Das ist die Tendenz, dass Menschen andere Kulturen immer aus der eigenen Kulturbrille heraus beurteilen. Und ich habe das hat mir damals extrem geholfen, allein zu wissen, dass es dieses Phänomen gibt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man ein so abwechslungsreiches, buntes Leben, wie du es gerade auch beschrieben hast, und ja, stark verdichtet, dass du automatisch das eben nicht mehr machst, weil du das gar nicht kannst. Du kannst nicht hinkommen und sagen, ich bin hier der coole Schwede und bei uns geht's so, sondern du musst erstmal fragen, wie kann ich hier zur Toilette? Das ist so ein wunderschönes Bild am Anfang. Wie ist das heute, wenn du in Situationen bist, Geschäftspartner aus anderen Ländern, ihr wollt eine Produktion in irgendwo machen, hilft dir das?
Ich würde schon sagen, dass es hilft, dass man diese Perspektive hat und dass man versucht, die Situation nicht nur aus der eigenen Perspektive zu betrachten, sondern dass man mit dem Verständnis der anderen Perspektive wesentlich schneller Vertrauen füreinander finden kann, ob das persönliche oder geschäftlichere Beziehungen sind, und wesentlich schneller zum Kern der Sache kommen kann. Es ist ja auch so die typische Verhandlungstechnik, nicht wahr? Es geht nicht darum, irgendwie ein größeres Stück der Torte zu bekommen, sondern die Torte größer zu machen für alle. Und da hilft wirklich diese Perspektive.
Meine Frage wäre in eine ähnliche Richtung gegangen, ob der Führungsstil Where is the Toilet bedeutet, du hast eine andere Klarheit in deiner Führung als andere Menschen, weil du zum Punkt kommen musst auf verschiedenen Sprachen. Ich würde gerne ein bisschen einen Einblick bekommen darin, wie ihr bei Asket arbeitet, was vielleicht auch deine Art ist, die du reingebracht hast. 7 Jahre ist ja nun schon auch einfach ein Unternehmen, wo man merkt, so okay, so wie ich bin, trägt sich das auch weiter, dass du uns da mal ein Bild zeichnest. Das wäre eine Frage, die mich sehr interessiert.
Das ist eine super gute Frage. Also wenn ich es zusammenfasse, geht es darum, wie wir Asket leiten und was wir für ein Leadership promoten möchten bei Asket. Mehr oder weniger. Das ist eine super gute Frage. Ich würde sagen, die Art und Weise, wie wir Asket leiten, hat sich auch in den letzten 7 Jahren drastisch verändert. Als Person bin ich ein bisschen ein Control Freak, und das tendiert ja zu Micromanagement zu führen, und in der Kombination mit der Tatsache, dass es mein eigenes Unternehmen ist, plus Control Freak, das wird dann sozusagen Control Freak hoch 2 oder hoch 3, weil man ja sein eigenes Baby mehr oder weniger delegieren muss oder zumindest gewisse Verantwortungsbereiche delegieren muss. Und das habe ich super herausfordernd gefunden in den letzten Jahren. Also Marketing als Verantwortungsbereich aufzuteilen und zu delegieren, das Produkt fast noch schwieriger. Ich war die ersten 5 Jahre für unsere Produktentwicklung und Produktion verantwortlich. Die Beziehungen an eine andere Person weiterzugeben und die Entwicklung unseres Produkts, was wirklich der Kern unseres Seins ist, an eine andere Person zu geben, ist wahnsinnig schwierig. Letztendlich, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren eingesehen, dass wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht delegieren und wenn wir nicht an dieses Kontrollbedürfnis arbeiten. Dann können wir nicht skalieren. Wir können unsere Vision, den schnellen Konsum zu beenden, nie erreichen, wenn wir nicht besser werden als Manager und als Unternehmensführer. Und deswegen würde ich sagen, sind wir heute an einer Stelle, wo wir wirklich, wir versuchen einerseits die richtigen Leute natürlich einzustellen, Leute, die sehr selbstständig arbeiten, sehr schnell arbeiten können und sehr sehr viel Initiative nehmen können und sehr neugierig sind. Das ist eine Voraussetzung, für mich, um delegieren zu können. Und andererseits arbeiten wir aktiv daran, wirklich an der Delegierung, dass man einfach einsieht, dass das erstmal muss man dokumentieren, dann kann man delegieren und dann wird es vielleicht das erste oder zweite Mal falsch oder könnte es besser werden. Aber das muss man einfach geschehen, weil sonst entwickelt sich das Team nicht und die Leute nicht. Und jetzt sind wir an einer Stelle, wo wir zwar ein kleines Team sind noch immer, wir sind 30 Leute insgesamt, aber sehr, sehr selbstständige Manager haben, die wirklich vollstes Vertrauen von Jakob und mir genießen. Und das ist, würde ich sagen, eine der schönsten Gefühle, wenn man es geschafft hat, etwas wirklich loszulassen und die richtige Person einstellt und wenn dann das Ergebnis zurückkommt und es einfach wesentlich besser ist, als man selber hätte machen können, das motiviert einen dann wiederum an diesem Kontrollbedürfnis weiterzuarbeiten und besser zu werden.
Unsere ZuhörerInnen, die uns schon lange folgen, wissen, dass wir eigentlich ein Buch schreiben wollten und dass der Podcast nur der Umweg bzw. die Vorbereitung für das Buch sein sollte. Natürlich hat sich nach fast 5 Jahren der Podcast verselbstständigt und nach über 300 Folgen kann man nicht mehr davon sprechen, dass es nur etwas ist, was für ein Buch ist. Aber dennoch können wir unser Versprechen halten und Mitte, Ende März erscheint endlich unser schönes Buch, das Christoph und ich zusammen mit Svante Almers geschrieben haben, eine unserer Gäste, 226, die Folge, ganz, ganz tolle Folge und außerdem mittlerweile meine Partnerin bei New Work Master Skills. Heute geht es um dieses Buch, was wie der Podcast On the Way to New Work heißen wird und den schönen Untertitel haben wird, wenn Arbeit zu etwas wird, das Menschen stärkt. Das ist unser Anspruch, das wollen wir mit diesem Buch erzielen und wir gehen in diesem Buch, und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir darüber sprechen, wie es aufgeteilt ist, in 3 Teilen vor, insgesamt 400 Seiten. Wir haben ein Vorwort von Verena Pauster, über das wir uns sehr freuen. Und in diesem ersten Teil des Buches geht es um die Stärkung des Ichs. Also erstmal um das Thema Selbstreflexion, Sinnfindung, dann um das Thema Selbstmanagement, was ja die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns mit diesen vielen neuen Themen auch wirklich beschäftigen können, um Gewohnheiten, aber auch um so Themen wie Gesundheit, Freiheit, Kreativität, Lernen und Resilienz. Im zweiten Teil, wo es dann um das starke Wir geht, also wie können wir, wenn wir uns selbst besser mit Tools und mit Mindset ausgestattet haben, dann auch in einem Team, in einer Organisation, in einem Unternehmen zurechtkommen bzw. uns einbringen. Und da geht es dann um Themen wie Organisation, Agilität, Zusammenarbeit allgemein, Kommunikation. Und weil Kommunikation so wichtig ist, haben wir dann so ein Thema wie Meetings und Räume nochmal extra mit Kapiteln versehen. Aber natürlich auch um sowas wie Führung, Ziele und Kultur. Und wie unser Impulsgeber Frithjof Bergmann, der ja den Begriff der New Work-Idee geprägt hat, geht es bei uns auch um die Gesellschaft. Das ist der dritte Teil, um Themen wie Bildung, Diversität, Technologie, aber eben auch Nachhaltigkeit. Und deswegen passt diese kleine Eigenwerbung so schön auch in diese Folge mit August. Auch wir glauben, dass das Thema New Work extrem viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben muss und sind sehr, sehr froh, dass wir Menschen wie August treffen, die das in unternehmerische Ideen umsetzen. Und ein Abschluss bildet dann ein Kapitel über Utopien. Im Nachwort haben wir dann einen weiteren ehemaligen Gast, nämlich den Professor Dr. Stefan A. Jansen, der darüber spricht und schreibt, dass wir einen kognitiven Kapitalismus brauchen und damit ein bisschen den Ball aufnimmt, den wir in unserem letzten Teil reinwerfen. Und wir freuen uns auch über ganz, ganz tolle ja, Zitate, die wir bekommen haben, die dann, wie ihr das kennt, auf dem Buchrücken und im Buch so als, ja, als kleine Testimonials genutzt werden können. Ich will mal eins vorlesen, und ich nehme das von Philipp Westermeier, weil er ja auch derjenige ist, der uns bei den Podstars die Tür geöffnet hat und uns seit unserer Reise begleitet. Philipp war auch die erste Folge, die wir aufgenommen haben. Deswegen finde ich es so schön, dass er auch sich auf unserem Buch zitieren lässt, und zwar mit folgendem Satz. Seit über 300 Podcast-Folgen sind Christoph und Michael on the way to New Work. Zusammen mit Svante haben sie nun das lange versprochene Buch nachgelegt. Es dürfte der Goldstandard werden für deutschsprachige Literatur zu diesem Thema. Ich weiß, wie viel Arbeit und Leidenschaft darin stecken. Das setzt uns natürlich erheblich unter Druck. Aber ich bedanke mich heute erstmal auch im Namen von Svante und Christoph für dieses schöne Zitat. Und jetzt geht's wieder zurück zum Podcast. Aber natürlich, bevor die Frage kommt, wo kann ich das denn jetzt kaufen? Leider immer noch nicht bei Amazon. Die sind noch ein bisschen sperrig. Aber bei allen anderen digitalen Angeboten, die Bücher verkaufen, Thalia, Hugendubel, bei Beck direkt und natürlich bei der Buchhandlung eures Vertrauens um die Ecke. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr es einige Unternehmen nachtut, die uns schon darauf angesprochen haben, die teilweise schon 50 bis 100 Bücher für ihre Führungsteams bestellt haben. Kleinere Firmen, nicht nur Führung, sondern auch an die MitarbeiterInnen denken, die vielleicht gerade neu im Job sind, sich auf das Thema Arbeiten im Unternehmen gerade einstellen müssen. Wir glauben, dass auch für diese Zielgruppe das Buch sehr, sehr interessant ist. Falls ihr es dann kauft, freuen wir uns über Feedback. Und sehr, und das ist das allerletzte, bevor es dann wirklich zum Podcast zurückgeht, würden wir uns auch mal wieder über Feedback auf den Podcast-Plattformen freuen. Bei Apple habe ich es gerade angeguckt, da ist das letzte Feedback über ein halbes Jahr her. Vielleicht nehmt ihr die Folge heute zum Anlass und auch das Thema Nachhaltigkeit mal zu sagen, wie ihr unseren Podcast findet. Wir freuen uns sehr über dieses Feedback. Wenn ihr ihn grausig findet, schickt es uns lieber direkt, dann können wir es vielleicht besser für unsere Ohren gebrauchen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören seit über 300 Folgen und an die, die das Buch kaufen werden und wollen, für den Vertrauensvorschuss. Ist dein Partner von der Herangehensweise ähnlich? Ist auch ein Control-Freak, Klammer auf, gewesen, oder ist der eher so der multioptionale im Raum Schweber und Visionär?
Etwas mehr visionär und etwas mehr herumschwebend sicherlich. Ein Denker, noch mehr reflektierend, würde ich sagen, als ich. Ein Denker und ein Analytiker. Ich würde sagen, ich hatte wesentlich größere Schwierigkeiten mit der Kontrolle und der Übergabe der Kontrolle als er.
Was habt ihr im Coaching, was habt ihr da für Themen, wenn du sagst, ihr seid jetzt zu zweit im Coaching, was sind so die Sachen, wo ihr wirklich gesagt habt, da brauchen wir Hilfe?
Es ging wirklich ziemlich viel um das Thema Delegieren und Management. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich täglich fast unzufrieden mit meinem Arbeitstag war. Zu viel zu tun und unzufrieden mit meiner Leistung. Und das hatte ich lange nicht gespürt. Das letzte Mal eigentlich, als ich Klarna verlassen habe, weil ich einfach mit der Situation nicht zufrieden war. Und grundsätzlich ging es darum, dass wir nicht wirklich eingesehen haben, dass wir an einer Stelle angekommen sind, wo wir teilweise noch sehr operativ in unserem Geschäft sind und operativ gebraucht werden. Aber der Anteil unserer Zeit, der für Management, Leitung, Meetings, Beratung unserer Manager steht, der wird ja immer, immer größer. Und wir müssen als Eigenunternehmer, als Gründer und als Person, die generell sehr gerne eigene Ergebnisse sieht und operationell arbeitet, ist es sehr schwierig, wenn man dann in dieser Phase ist, in dieser Wachstumsphase, wo man eigentlich mehr Zeit damit verbringen muss, das Unternehmen zu leiten, als selber operationell an dem Day-to-Day teilzuhaben.
Ich hatte eine Frage, die mir durch den Kopf ging, die geht ein bisschen in die Richtung, ihr heißt Asket. Ihr habt eine Marke, die beschränkt sich auf das Wesentliche. Michael hat nicht übertrieben, als wir letztes Jahr quasi Werbepartner wurden. Wir haben ein Briefing bekommen, eine Story dahinter. Ihr habt uns Sachen geschickt. Da steht eben was dahinter. Wie sehr lebt ihr das noch in? Macht ihr, organisiert ihr eure Projekte mit Zettel und Stift, um das eben asketisch zu halten? Oder macht ihr alle Meetings auf bestimmte, keine Ahnung, ja, ich übertreibe jetzt, aber spiegelt sich die Marke, die ihr nach außen transportiert, auch nach innen ins Unternehmen wieder?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Marke und der Name Asket wurde fast so eine self-fulfilling prophecy. Wir wussten natürlich, was, also es kommt ja aus der Askese mehr oder weniger, die Enthaltsamkeit und mit mehr Sachen, mit weniger Sachen mehr erreichen. Und ganz am Anfang war das eine Metapher für unsere Designarbeit, also die Kleidung von den unnötigen Details zu befreien, keine Prints, keine komischen Details, keine komischen unnötigen Taschen und wirklich nur auf das Wenige zu fokussieren, was wirklich Wert addiert, also der Stoff, die Passform und alles andere rauszuschmeißen, die Zwischenhändler, die Distribution, Wholesale, die teuren Läden, die Modeshows und ganz am Anfang so sogar das die Werbung, die bezahlte Werbung. Und mittlerweile geht es ja wirklich um meine Philosophie und was wir kommunizieren und wofür wir als Marke stehen, das kommt eigentlich wirklich daraus, dass wir täglich auch so arbeiten intern. Wir sind Anti-Meetings, wir haben eine sehr strikte Kultur, wenn es um Meetings geht zum Beispiel. Wenn du ein Meeting für ein Meeting einlädst, dann muss es eine Agenda geben. Jeder muss bewusst sein, dass er auch Nein sagen kann zu einem Meeting. Man muss nicht teilnehmen, nur weil man eingeladen wurde, sondern man muss auch reflektieren, ob man tatsächlich in dem Meeting überhaupt sein soll. Wir müssten mit unserer Zeit einfach besser umgehen. Und das ist ja wirklich auch eine Art und Weise, asketisch sozusagen zu leben und zu arbeiten. Zeit ist teuer. Und das spiegelt sich zum Beispiel in unserer Meetingkultur. Und ansonsten, ja, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben nicht wahnsinnig viele Ressourcen, wir wollen aber sehr, sehr viel erzielen. Und es ist wirklich so eine David versus Goliath Situation, wo wir als kleines, unabhängiges Unternehmen versuchen, eine ganze Industrie umzukrempeln. Mhm. Da muss man einfach smart mit Ressourcen umgehen, nicht nur Zeit, sondern auch Geld natürlich. Und das leben wir jeden Tag hier im Asket Head Office aus.
Was machst du an den Tagen, wenn du das Gefühl hast, dieses hehre Ziel, die gesamte Industrie umzukrempeln, überrollt dich und du denkst so, fuck me, das schaffe ich nicht, das wird nichts. Was machst du an den Tagen?
Das ist eine super gute Frage. Ich würde sagen, ich versuche meinen Blick ein bisschen höher zu setzen. Ich schaue mich rum, ich schaue auf das Team, das wir sind, ich schaue auf die Leute, die täglich mit mir und mit Jakob für unsere Ziele, für diese Vision arbeiten und sehe die Motivation und die Energie und das hilft dann zu spüren und zu wissen, dass man nicht allein ist. Es sind nicht mehr nur Jakob und ich, sondern mittlerweile 30 Leute, die daran arbeiten und daran glauben. Ansonsten, was ich auch gerne mache, ist unser Feedback unserer Kunden zu lesen. Das ist wahnsinnig motivierend. Wir sind ja als Direct-to-Consumer und mehr oder weniger 100% Online-Only-Unternehmen, haben wir komplette Kontrolle über die Kundenreise und wir arbeiten sehr, sehr viel mit Feedback-Loops unserer Kunden. Wir nehmen systematisches Feedback unserer Kunden ein, um unsere Produkte, die kleinen Stücke besser zu machen und mehr oder weniger wie Software sehen wir das. Also wir launchen einen Alpha, eine Beta, nehmen Feedback rein, machen das Produkt besser. Und in diesem Kundenfeedback steckt auch wahnsinnig viel Liebe. Es ist nicht nur Kritik, wie man oder Vorschläge, wie man unsere Sachen, unsere Kleidung, unsere Produkte besser machen kann, sondern auch Anekdoten, Geschichten von Leuten, die uns erzählen, dass sie Fast Fashion Slaves waren, dass das ganze Geld irgendwie für Kleidung bei den Fast Fashion Giganten ausgegeben wurde und dass man mittlerweile dank unserer Philosophie und unserer Transparenz zur Einsicht gekommen ist, dass es weder finanziell noch emotionell noch ökologisch Sinn macht. Und sowas hilft mir dann an solchen Tagen.
Du hast vorhin in deinen Formative Moments diesen Moment beschrieben, als du das erste Mal eine Fabrik quasi gesehen hast, in der Kleidung hergestellt wird und auch so abstrakt beschrieben, was eigentlich in so einem T-Shirt, wie viel wahrscheinlich Tausende von Liter Wasser gebraucht werden. Lass uns mal vielleicht für die, die sich damit noch nicht so auskennen, einmal in diese Fast Fashion eintauchen, ein bisschen, dass du mal einen Kontext gibst, was da eigentlich verbrochen wird oder was wir ja alle verbrechen, weil wir ja alle auch irgendwie Fast Fashion kaufen und wie ihr auf die Idee gekommen seid, das zu ändern.
Klar. Also das, die grundsätzliche Tatsache ist, dass die Kleidungsindustrie für etwa 10% der globalen Emissionen, also CO2-Emissionen steht. Man produziert jährlich mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke und wir als Gesellschaft schmeißen 60% dieser gekauften Kleidungsstücke innerhalb von 12 Monaten weg. Wir konsumieren doppelt so viel fast wie vor 15 Jahren und wir behalten die Kleidung halb so lang. Wir haben den Respekt vor der Kleidung als Produkt, als Summe sehr, sehr teurer Ressourcen komplett verloren. Vor 100 Jahren hat ein moderner Mann vielleicht in einer guten Stellung vielleicht 2 Anzüge in einem Leben gekauft. Und diese Anzüge hat man gepflegt und irgendwie repariert und gefixt. Und heutzutage hat man einfach diesen Bezug zum Produkt als teures Gut komplett verloren. Und das ist leider zum großen Teil wegen Fast Fashion. Weil man durch die Globalisierung und die Fragmentierung der Wertschöpfungskette die Produktion so weit weggesteckt hat, dass man selbst wenn man sehen möchte, wie es zustande kommt, das Produkt, es nicht kann, weil man nicht weiß, wo die Baumwolle herkommt, wer das Garn spinnt, wer den Stoff strickt oder wer den Stoff schneidet oder in ein T-Shirt näht. Es ist einfach logistisch mittlerweile fast unmöglich für die Industrie, diese Nachverfolgung herzustellen. Und als individuelle Person ist es dann natürlich super schwer, sich vorzustellen, was da alles dahinter steckt. Und was wir sehen, ist einfach nur super billige Kleidung und wir fragen uns nicht, wie das eigentlich zustande kommen kann, wo das herkommt, und kaufen auf Impuls. Darum geht es ja letztendlich in der Modeindustrie. Mode ist ja eigentlich der Erfinder der Designed Obsolescence, also diese, was vor ein paar Jahren in der Electronics-Industrie ein Skandal war, dass Computer und iPhones und Handys und was weiß ich programmiert waren, mehr oder weniger, um in kürzester Zeit kaputt zu gehen, damit man ein neues kaufen muss. Das ist ja eigentlich Mode, dass man sagt, hey, was du gestern gekauft hast, das ist nicht mehr trendy, du brauchst dieses neue Kleidungsstück, du brauchst dieses Print oder diese Farbe. Und das ist nicht mehr 4-mal im Jahr, 4 Kollektionen, sondern es ist bis zu 52-mal im Jahr. ASOS, ein Gigant, macht 7.000 neue Kleidungsstücke pro Woche oder werden gelauncht auf der Seite. Ich habe gehört, dass es bei Shein, dem chinesischen Ultra-Fast-Fashion-Unternehmen, um 60.000 Kleidungsstücke pro Woche geht. Neue. Es ist einfach, es ist ein wahnsinniges Volumen. Und wir als Gesellschaft, wir konsumieren das und wir schmeißen es wieder raus. Und wir haben einfach vergessen, wo das alles herkommt und was es eigentlich kostet. Denn Kleidung ist ja mehr oder weniger, es ist nicht eine erneuerbare oder nicht von erneuerbaren Ressourcen hergestellt. Es ist Baumwolle, es ist Wolle, es ist Wasser und es verschmutzt natürlich CO2 und es verschmutzt die Wässer rund um die Einfärbungsfabriken etc. Und das Ganze ist einfach schneller und größer geworden und wir haben den Respekt zu diesem Kleidungsstück verloren, weil wir nicht sehen und nicht wissen, wie es eigentlich zustande kommt. Und dann wird man nicht in Frage stellen, wie es so billig sein kann und wie man so viel konsumieren kann. Das ist das Grundproblem. Ganz egal, wie viel man tolle Botschaften über Ökobaumwolle oder Conscious Collection oder grüne Wahl oder was weiß ich hört, muss man sich bewusst sein, dass jedes Kleidungsstück Ressourcen in Anspruch genommen hat, die nicht erneuerbar sind. Es ist ganz egal, ob das Kleidungsstück irgendwie CO2 compensated ist. Es wird nicht die CO2-Emissionen oder die Baumwolle wieder in die Erde zurückstecken. Es ist verbraucht und es ist emittiert. Und deswegen muss man eigentlich zur Reduktion gehen. Das Einzige, was wir machen können, um diese Industrie zu retten oder dazu oder anzukurbeln, eine Veränderung anzukurbeln, ist die Reduktion. Weniger produzieren heißt weniger Ressourcen in Anspruch nehmen, dafür besser, mehr dafür bezahlen, bessere Produkte herstellen, die auch länger halten, mehr Mileage, mehr eine niedrigere Cost per Wear, mehr oder weniger. So können wir das Problem der Industrie ankurbeln und lösen. Die große Herausforderung ist es, dass die finanziellen Initiativen nicht da sind, weil die meisten großen Unternehmen sind ja gelistet, Börsenunternehmen, und da möchten die Shareholder jedes Quartal, jedes Jahr neue, schöne Ergebnisse sehen. Wachstum, Profit und die Umstellung da kurzfristig vielleicht, sagen wir, für ein Fast-Fashion-Unternehmen von 52 auf eine Kollektion pro Jahr zu gehen, heißt natürlich, dass man kurzfristig wesentlich weniger Umsatz umsetzen wird. Aber diesen kurzfristigen Verlust oder Investition sozusagen, das ist sehr schwer hinzunehmen, wenn man nicht ein selbstständiges Unternehmen ist.
Bleiben wir mal bei dem Stichwort, also das ist mir wichtig, geplante Obsoleszenz. Als Phänomen aus, du hast eben auch gesagt, aus der Electronics. Ich habe eine Firma gehabt, die hat Refurbishment gemacht. Ich bin da nur kein Gesellschafter mehr, die gibt es immer noch. Das heißt, wir haben auch alte Technik aufgekauft und refurbished. Mir ist der Prozess geläufig. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass Menschen ohne einen Anreiz diesen Weg nicht gehen. Ich war schockiert. Zu sagen, ja, dein altes Handy ist nichts mehr wert, dann gib uns das, wir kümmern uns darum, dass das nicht irgendwo auf einer Müllkippe in Afrika landet, wo die häufig landen, angezündet werden, um Kupfer rauszuholen und durch die giftigen Gase viel passiert. Jetzt habe ich den auch wirklich viel mit dem Kopf zermartert und mir fällt ein Beispiel ein aus der Vergangenheit, was glaube ich mittlerweile auch geschichtlich belegt ist, wo die Lampenlobby damals, für Glühbirnen, diese geplante Obsoleszenz in Glühbirnen eingebaut hat. Die Philips-Familie war daran beteiligt und Co. Und der Enkel von Philips war, glaube ich, dann einer derjenigen, die ganz stark das Thema LED-Lampen vorangetrieben haben. Jetzt gab es den gigantischen Aufschrei. Hässliches Licht und Lichtverschmutzung ist ja immer, regen sich immer alle tierisch auf. Die haben aber etwas geschafft mit den neuen LED-Lichtern, wie jetzt hier. Man sitzt im Hintergrund, man kann die Farben verändern. Da ist was draus entstanden. Michael wird von einer fantastischen Lampe gerade angestrahlt, weil das Hamburger Wetter das natürlich gut heute ermöglicht, aber an anderen Tagen nicht. So, wo ist der Hebel in der Modeindustrie, nicht einfach nur zu sagen, wir nehmen was weg, was ja häufig die Sorge von Menschen ist, ja, und dann kann ich die Pullis nicht mehr wechseln und ich weiß nicht und so weiter. Und wo kriegen wir diesen Impuls raus, der ja offensichtlich in uns drin ist, dass wir diesem Phänomen nachlaufen, was du gerade beschrieben hast, mit 60.000 Kollektionen, das ist ja absurd. Wo sitzt der Hebel?
Das ist eine super spannende und komplexe Frage. Ist die Gesellschaft schuld oder ist die Industrie schuld? Es ist ja the hen or egg situation, mehr oder weniger. Mhm. Und ich als Eigenunternehmer in der Industrie sage ganz deutlich, dass der Hebel in der Industrie liegt. Mhm. Es muss von der Industrie, von den Marken kommen. Man muss das Angebot verändern, weil solange wir diese Konsumbotschaften rauspumpen in immer neuen Kanälen, ob das jetzt TikTok oder Instagram oder Facebook ist, die Leute werden kaufen und konsumieren. Man wird versuchen, das Glück in den konsummateriellen Gütern zu finden. Und deswegen muss es aus der Industrie kommen. Und damit es aus der Industrie kommen kann, braucht man die legislative Spur. Wir brauchen Regulierung. Man muss es schwieriger machen, so viel Mist herzustellen. Zum Beispiel, wir arbeiten ja mit 100% Traceability. Das heißt, wir haben es uns selber als Standard gemacht, dass wir jedes Kleidungsstück in jede Komponente runterbrechen müssen und jede Komponente bis an den Ursprung zurück nachvollziehen möchten. Das heißt, wir wissen, wo das Polyester in unserer Naht herkommt. Wir wissen, wo die Nuss, die den Knopf in deinem Hemd macht, herkommt. Und dann natürlich auch, wo die Nuss zum Knopf wird, etc. Wir wissen alles, weil wir es wissen möchten und weil wir natürlich möchten, dass unsere Kunden eine erläuterte Entscheidung treffen können, wenn sie was kaufen von uns. Ponieren wir mal oder stellen wir uns vor, dass diese Transparenz und diese Nachvollziehbarkeit oder Traceability auf einmal Gesetz wird. Du darfst keine Kleidung vermarkten, wenn du nicht diesen Grad von Transparenz aufweisen kannst. Das würde es wesentlich schwieriger machen, diese Volumen an Kleidung zu entwickeln und zu produzieren. Und es ist ja eigentlich absurd, wenn man sich überlegt, dass heutzutage können Modeunternehmen diese Nachvollziehbarkeit oder diese Traceability nicht erzielen, weil man so viel Kleidung entwickelt und so schnell arbeitet, dass man sich nicht einmal, dass man nicht einmal Zeit hat, die Frage zu stellen, wo kommt eigentlich dieses Produkt her? Und das ist eigentlich absurd. Das heißt, man braucht die Legislative, um die Industrie zu verändern, um auch die finanziellen Incitamente zu verändern, damit die Investoren auch längerfristiger denken und weniger kurzfristig an ja, 5- bis 10-jährige Investmenthorizonte denken. Und dann werden wir das Angebot verändern und dann werden wir auch den Konsum verändern.
Jetzt kommt die etwas andere Werberolle. Ihr hört schon, ich sitze hier nicht im Studio, sondern ich stehe hier vor dem House of New Work. Ihr werdet demnächst erfahren, was es damit auf sich hat. Das gab es nämlich schon mal im Podcast. Aber ich habe hier die Stimme hinter den Podcast-Spuren.
Die Finger hinter den Podcast.
Ja, hier, ne, da hört ihr ihn mal. Jan, der schneidet, schnibbelt und rauscuttet. Jan ist aber auch Teil von Streamforce One. Das ist das Team bei uns, die sich um Streams kümmern, hybride Events, mit richtig großem Besteck auffahren und dann eben auch so richtig geile Firmenveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und so weiter streamen. Jan, Frage an dich. Jetzt ist ja bald hier so Corona und so, ne? Lockdowns gehen vorbei, alles wird aufgelöst. Warum in Gottes Namen braucht irgendwer dann noch Streamforce One?
Streams sind nicht nur ein Ersatz für irgendwie Live-Events, die man vor Corona gemacht hat. Also daraus ist es natürlich entstanden. Aber wir haben während Corona gemerkt, dass Streams einfach was ganz anderes sind als Live-Events. So der Mehrwert dahinter ist einfach ein ganz anderer. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Leute nicht alle vor Ort sein müssen, ist es einfach eine riesen Wertschätzung, so ein geiles Bild und so einen geilen Ton zu haben. Was ich am schönsten fand an den Streams, war, dass die Inhalte nicht so langgezogen sind. Das kennt man von Live-Events vor Ort, von Konferenzen, dass einfach 8 Stunden lang sitzt man auf einem Stuhl und hört irgendwie zu und sieht PowerPoints. Und Streams sind nie so richtig länger als 3-4 Stunden. Und man kriegt einfach Informationen sehr viel schneller auf den Punkt gebracht und sehr viel schöner verpackt. Und sie sind auf keinen Fall ein Ersatz für Live-Events, sie sind einfach ein ganz anderes Format. Und mit Hybrid kann man das Ganze noch geiler verbinden. Livestreams an sich sind auch einfach schön zu sehen und ganz ehrlich auch einfach schön zu machen, wenn man da vor Ort ankommt und die ganze Technik aufbaut und danach der rote Knopf geht an und es ist live. Und sobald alles vorbei ist, das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, die Entspannung danach und das Gefühl danach ist einfach wie... Du hast, glaube ich, gesagt, Thomas Gottschalk nach 50 Jahren ist das.
Aber genau, so ungefähr. Also, ungefähr. Der Stream bleibt und wenn jemand einen Stream anfragen möchte oder einen geilen Film drehen möchte für die Firma oder alles, was damit zu tun hat, dann solltet ihr schreiben an
streamforceone.com, die Website, da habt ihr einen WhatsApp-Button. Oder an jan@blackboat.com.
jan@blackboat.com.
Genau, da schreibt ihr hin und dann entweder übernehme ich das Projekt oder verbinde euch mit demjenigen, der Richtige dafür ist.
Nice.
Und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Podcasts.
Ist ja ein bisschen vergleichbar mit auch mit der Fleischindustrie, sag ich mal, ne? Wo du Tierhaltungsbedingungen hast, die sowas von unterirdisch sind. Wenn man Menschen in so eine Fabrik, in der 50.000 Schweine in der Woche getötet werden, reinführst, dann hören die auf, danach Fleisch zu essen. Aber wir beschäftigen uns da nicht mit. Und ich habe immer diese These, warum darf Fleisch nicht doppelt, drei, vier, fünfmal so teuer sein? Dann kommt so, ja, ist ja sozial nicht verträglich. Es steht aber nirgendwo geschrieben, dass jeder jeden Tag irgendwie einen Burger essen muss. Und wir haben früher, oder unsere Vorfahren haben früher ja auch so einmal, das kenne ich zumindest aus meiner Familie, einmal in der Woche Fleisch gegessen. Und dieser zu sagen, es gibt einfach gesetzliche Standards, wie ein Schwein, wie ein Rind, wie ein Huhn, ne? Also dieser unsägliche Skandal, männliche Hühner zu schreddern, ne? Also und die Langsamkeit, dass es da zu Veränderungen kommt. Ist das in eurer Industrie genauso langsam und sind da genauso quasi Lobbyisten am Werk, dass das gar nicht geht? Das ist eigentlich quasi nur durch das geile Vorbild. Also du kannst es quasi nur, indem du die Gesetze der Fashion nutzt und sagst, das neue Hip ist eben nicht jeden Tag ein neues T-Shirt, sondern das neue Hip ist ein T-Shirt, was dein Leben lang hält.
Ich würde sagen, um schnell genug die Veränderung anzutreiben, braucht man da wirklich die Legislative und neue Gesetze und neue Regierung. Ansonsten wird es nicht schnell genug aus der Industrie kommen. Es ist viel zu einfach opportunistisch, seine Marke oder sein Unternehmen oder das eigene Unternehmen gegenüber der neuen Generation, die etwas mehr Fragen stellt als früher, in Bezug auf, wo die Kleidung eigentlich herkommt und wie und so weiter, sich einfach da schön zu positionieren mit Labels, mit Zertifizierungen, mit ja, Greenwashing, kurz gesagt. Es ist viel einfacher, Greenwashing zu betreiben, als wirklich systematische Veränderungen in der Industrie und am eigenen Geschäftsmodell durchzutreiben.
Wenn du auf so Initiativen von, sag mal, das sind keine Marken, aber aus der Sport-Fashion-Industrie, die dann Kollektionen herausbringen und sagen, komplett recycelt aus Meeresplastik, egal ob es jetzt Jerseys für Fußballmannschaften sind oder Schuhe, ist Recycling ein Weg, den du auch als einen guten Weg siehst?
Ist wiederum ein sehr komplexes Thema und ist ein super gutes Beispiel, dass es gibt kein Silver Bullet in der Modeindustrie, die uns dazu bringen wird, wieder in Balance oder uns in Balance zu bekommen. Recycling ist eine schöne Idee, aber die Tatsache ist, dass weniger als 1% der neu hergestellten Kleidung recycelte Materialien beinhaltet. Die Tatsache ist auch die, dass recyceltes Polyester derzeit aus PET-Flaschen kommt, die hätten neue PET-Flaschen werden können. Und in der PET-Flaschenproduktion kannst du wesentlich länger recyceln. Der Recycling-Loop ist wesentlich effizienter als in der Kleidung. Wenn du aus einer PET-Flasche einen Garn machst und Stoff machst, dann kannst du diesen Stoff nicht wieder in einen neuen Stoff machen. Aber die PET-Flasche kannst du in eine neue PET-Flasche machen. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass die Industrie, die Modeindustrie, sich denkt, wow, hier haben wir eine super Lösung, recyceln, das ist eine super Botschaft. Wir machen alles aus recycelt. Und recycelt ist sustainable. Aber was man eigentlich macht, ist, dass man PET-Flaschen aus einem funktionierenden Pfandsystem rausnimmt und in ein nicht funktionierendes Modesystem reinbringt, wo es nicht wieder recycelt werden kann. Das heißt, es ist nicht so einfach, als einfach, ich wünschte, es wäre so einfach, dass man sagen kann, ja, Recycling ist super. Es gibt wiederum die Fragen an in Bezug auf Mikroplastik. Wenn man aus Plastikkleidung macht, wie wenn man es sehr häufig macht, das heißt, die meisten Kleidungsstücke, die heutzutage produziert werden, werden aus Polyester gemacht. Und wenn man das aus recycelten PET-Flaschen macht, dann hat man wird das Problem der Mikroplastik nicht los. Wenn du ein Kleidungsstück aus Plastik wäschst, werden ja ganz, ganz kleine Plastikpartikel aus der Kleidung rausgelöst und kommen ins Wassersystem und können sehr selten in den öffentlichen Recyclinganlagen oder Wasserreinigungsanlagen rausgefischt werden. Das endet in unserem Grundwasser, das endet in unseren Seen und in unseren Meeren, wo es wiederum von Fischen gefressen wird, die daran sterben. Oder wir trinken es und wir werden daran krank. Das heißt, es ist wirklich, ich möchte nicht der Pessimist sein, aber...
Nein, danke.
Was mir gefällt, also ich habe gerade das Beispiel gehabt, es gibt in Indien ein Startup, die aus Plastiktüten Schuhe produzieren. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Irgendwie so ein ganz junger Gründer, 23, ein Inder, der eben auch Leute dort einspannt. Die müssen gewaschen werden. Also was du gerade sagst, ne, es leuchtet voll ein. Da gab es ein gutes Video drüber. Dann werden die Tüten gewaschen, gepresst und vorher gesammelt. Also ein irrer Prozess, wo du denkst, okay, krass, das ist schon mal cool, weil viel Müll verschwindet. Aber das Auswaschen wiederum dann doch wieder was macht. Und was ich großartig finde, bei eurem Ansatz, oder das merkt man jetzt auch, in welcher Tiefe ihr euch damit auseinandersetzt, ist so dieses Thema First Principle Thinking. Also wo müssen wir ran und welche Frage müssen wir stellen? Und das, was du sagst, wenn ich es richtig verstehe, ist, eigentlich gibt es nur einen Weg. Es muss halt weniger sein. Also genau das, was ihr ja sagt. Also die Kleidungsstücke, die du hast, musst du behalten. Punkt. Fertig.
Ganz genau.
Jetzt gibt es ja trotzdem dieses Bedürfnis zu sagen, so, aber irgendwas muss sich ja ändern, irgendwas muss sich verändern. Es wird ja nicht jeder zum Asket. Fragezeichen. Was machst du denn mit den Leuten, die sagen so, ja, ich will heute mal gelb und nicht schwarz? I don't know. Also, weil es ist ja First Principle verstanden, dennoch müssen wir irgendwie einen Weg finden, da hinzukommen.
Klar, also so ist es. Und ich finde, das Beispiel, was du, Michael, auch genannt hast mit dem Fleischkonsum, finde ich auch ein super Beispiel. Das kann man 100% in die Modeindustrie auch übertragen. Es wird schwierig sein, uns als moderne Gesellschaft dazu zu bringen, wieder so wenig Fleisch zu konsumieren oder Kleidung zu konsumieren wie vor x Jahren. Ich glaube aber nicht, dass es unmöglich ist. Wir in der Kleidungsindustrie und Asket als Unternehmen, wir haben jetzt keine Vision, wo alle irgendwie wie in einer Future Dystopic irgendwie in einem Film alle in Uniformen, in grauen Uniformen von Asket irgendwie herumgehen. Wäre zwar interessant, aber so sehen wir nicht die Zukunft. Sondern was wir sehen, ist ja, dass man einfach besser mit der Kleidung umgeht, in die man investiert. Und unser Ansatz ist es ja, die Kleidung, die man wirklich alltäglich verwendet. Die Unterwäsche, die Boxerbriefs, die Socken, die Jeans, die weißen T-Shirts, die einfärbenden Sweatshirts oder die Strickjacken, die so gut zu machen, dass sie einfach wesentlich länger halten als das vergleichbare Fast-Fashion-Produkt oder sogar vergleichbare Nicht-Fast-Fashion-Produkt halten. Unser T-Shirt zum Beispiel, haben wir aufgemessen, hält bis zu 350 Anwendungen. Und in Schweden haben wir sehr viel öffentliche Statistik und sehr viel Research. Und das kann man damit vergleichen, dass in Schweden das durchschnittliche T-Shirt nur 30 Mal verwendet wird. 10 Mal länger hält also das Asket-T-Shirt. Und kommt natürlich sicherlich auch auf unsere Kunden an, dass sie ein bisschen bewusster sind und interessierter sind und vielleicht auf 30 Grad waschen statt 40 Grad. Aber grundsätzlich geht es ja darum, einfach bessere Produkte zu machen, die länger halten. Was unser Angebot nicht lösen wird, ist natürlich der Individualismus, dass man sich durch Kleidung vielleicht auch ausdrücken möchte. Das kann dafür Secondhand lösen. Es gibt genug Secondhand-Kleidung und Vintage-Kleidung, damit du deinen persönlichen Ausdruck und deine Lederjacke bekommen kannst und deine Sneaker oder was weiß ich, um deinen persönlichen Outfit da zusammen zu komponieren. Wir fokussieren auf die Kleidung, die für die meiste Kleidung in der Industrie steht. Und das sind die Basics, die Essentials. Die müssen wir besser machen, um den Ressourcenverbrauch in der Industrie zu verringern.
Ja, das ist ein einfacher Faktor. Euer T-Shirt kostet 35 Euro. Ich nenne jetzt nicht den deutschen Billig-Discounter, wo das T-Shirt 3 Euro oder 4 Euro kostet. Das ist eine gute Rechnung. Und ich finde, das ist ja genau mein Beispiel beim Fleisch. Warum darf Fleisch nicht 10-mal so teuer sein? Ich esse es dann halt nur alle 2 Wochen. Ich esse überhaupt kein Fleisch, deswegen ist es für mich gar kein Thema. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dir auch was Gutes damit zu tun, dass du Produkte nutzt, die eine längere Lebensdauer haben, das ist schon irre. Lass uns mal auf ein Vorbild eingehen, was ich finde, was in diesem Markt auch gut ist, ist Patagonia für mich. Vielleicht sagst du mal den Blick auf die Marke, die auch Werbung damit machen, dass sie 30 Jahre alte Kleidungsstücke zeigen und sagen, hier, kauf dir keine neue, nimm die du im Schrank hast, so, wenn es eine Patagonia ist. Also, wie findest du die Marke? Wie siehst du die?
Super. Patagonia ist ein Riesenvorbild, ein offenbares Vorbild für uns. Ist auch ein selbstständiges Unternehmen, ist nicht auf der Börse, was auch einer der Enabling Factors ist, wie Patagonia nach 50 Jahren noch immer so selbstständig und so mit so einer langfristigen Perspektive agieren kann. Das kommt ja aus der Selbstständigkeit, dass man dann nicht einen VC-Fonds hinter sich hat, irgendwie die konstant über die Schultern schaut und jeden Entschluss irgendwie in Frage stellt. Also kurz gefasst finden wir Patagonia super. Man kann sich natürlich, also man findet ja immer Probleme, wenn man irgendwo irgendwie lang genug hinschaut oder wenn man Probleme finden möchte. Aber grundsätzlich ist der Ansatz richtig und es ist auch ein Unternehmen, das von Kernwerten geleitet wird. Ich habe eigentlich nur Positives über Patagonia zu sagen. Ich finde das super. Man kann sich halt wahrscheinlich fragen, wieso man bei Patagonia nicht eine 100% permanente Kollektion hat. Wieso muss man neue Modelle entwerfen? Wieso kann man nicht einfach nur dieselben Produkte weiterherstellen, so wie wir das machen? Andererseits habe ich das bislang bei keinem einzigen Kleidungsunternehmen gefunden.
Inwiefern geht ihr da denn kommunikativ mit nach außen? Also ist Teil eures Produkts auch die Kommunikation, Aufklären und so weiter? Also weil ihr habt natürlich eine andere Herausforderung, über das klassische Modell zu wachsen. Schlau genug scheint ihr offensichtlich, also so wie komplexe Themen ihr angeht, also wie ihr es angeht. Aber habt ihr das Modell erweitert? Seid ihr da breiter aufgestellt? Oder zieht ihr da eben auch asketisch durch und sagt, nee, wir machen diese eine Sache, wir glauben so sehr dran, und sehen halt, wie wir damit auch wachsen können oder konstant wachsen können.
Du meinst mit der permanenten Kollektion jetzt konkret, oder?
Ja, weil ich glaube, wenn wir jetzt im E-Commerce denken, dann sagst du, ja, okay, verstanden. Oder auch Patagonia, warum haben sie nicht nur eine Kollektion? Die sagen dann, ja, weil dann unser Grundmodell nicht aufgeht. Und wir setzen, also das ist ja häufig ein Argument, ich glaube, es gibt einen norwegischen Unternehmer, der sagte, ich bin jetzt Milliardär geworden durch irgendwie Ressourcen aus den Meeren und jetzt baue ich meine Yacht und auf der können eben tatsächlich, man höre und staune, auch 30 WissenschaftlerInnen arbeiten, um die Meere zu erforschen, um was zurückzugeben. Super, dann machst du vorher. Das meine ich halt. Und ihr scheint das ja mit einzubauen. Trotzdem habt ihr ja auch eine Verantwortung als Unternehmen zu wirtschaften. Es gibt ja einfach Realitäten dahinter, Gehälter, die gezahlt werden und so weiter. Du musst ja einen Weg nach vorne aufzeigen. Und die Herausforderung einer permanenten Kollektion ist da jetzt anders. Das meine ich.
Ja, klar, verstehe. Ja, ist eine super gute Frage. Und ich meine, wir können nicht, kannst kein nachhaltiges Unternehmen mit bauen ohne finanzielle Nachhaltigkeit. Das ist einfach die Realität. Wir sind seit 2 Jahren profitabel, seit 2020 profitabel und sehr stolz darüber, weil das wiederum darum geht, einfach zu zeigen, dass es möglich ist. Man kann ohne diese konstanten Erneuerung des Angebots und dem konstanten Konsumbotschaften ein Unternehmen bauen, das auch finanziell hält. Und wir müssen finanziell halten, um unsere Vision zu kommen, um die Ressourcen aufzubauen, um mehr Leute mit unserer Philosophie zu begegnen und zu überzeugen. Und so wie wir das sehen, da kann man sich natürlich auch fragen, ja, okay, ist es nicht ein bisschen paradoxal? Ihr sagt ja, ihr möchtet, dass Leute weniger konsumieren, aber ihr wächst und ihr wollt wachsen und ihr betreibt ein Business. Aber es geht ja darum, mehr Leuten dazu zu bringen, weniger zu kaufen und am besten natürlich von uns. Das heißt konkret, vermarkten wir ja unsere Kleidung nicht oder wir machen kein Upselling an den existierenden Asket-Kunden. Wir werden niemals dich dazu bringen, Sachen zu kaufen, die du, ja, oder wir werden niemals den Impuls ankurbeln, sozusagen. Wir haben keine Sales, keine Discounts, etc. Wir wachsen konkret durch Marktpenetration und durch Loyalität, weil irgendwann wird selbst das beste T-Shirt kaputt gehen. Und da möchten wir natürlich, dass du vielleicht nach einem 5-Jahren-Zyklus eines T-Shirts statt einem halben Jahr-Zyklus wieder zu uns zurückkommst.
Nein, das ist ja auch super, wenn man sagt, okay, also so wie ich dich verstehe, wünscht ihr euch ja einen schrumpfenden Markt. Ihr wünscht euch, dass der Fashion-Markt schrumpft und dass euer relativer Anteil an diesem Markt steigt und ihr damit etwas tut. Na, also ihr ermöglicht ja erst, dass der Markt schrumpfen kann, weil die Sachen halt 10-mal so lange halten. Das finde ich schon okay.
Angenommen, du wärst der CEO von Nike, zufällig auch der Gründer, und du wachst jetzt auf in deiner, auf deiner Farm in Oregon, glaube ich, und stellst plötzlich fest, fuck, ich muss das jetzt heute ändern. Ja, geht gar nicht. Was würdest du machen, wenn du der CEO von Nike wärst? Was wäre dein 5-Punkte-Plan?
Boah. Also ganz am Anfang würde ich mir natürlich das Assortment ansehen. Wie arbeitet man mit dem Assortment, mit den Produkten? Wie viele Produkte? Wie viel ist eigentlich Carryover? Wie viel wird konstant verneuert? Und krass einfach damit zu beginnen, versuchen zu kalkulieren, wie groß wäre unser Business, wenn wir nur die essentiellen Produkte in unserem Portfolio hätten. Wie können wir diese Produkte besser machen, dass sie länger halten, und was würde das kosten? Und dann als dritter Schritt, wie kommunizieren wir das an unsere Kunden, dass wir auf einmal weniger Kleidung und Schuhe produzieren werden, die dafür teurer sind. Und wie können wir dann unsere Kunden erläutern, dass man zwar der One-Off-Cost, dein Investment-Cost in ein Nike-Outfit zwar höher ist, aber dass es wesentlich länger leben wird. Und wie können wir das dem Kunden dann auch schmackhaft machen? Vielleicht indem man erzählt, super nerdy, wie die Produkte hergestellt werden, was für eine Technologie da eigentlich dahinter steckt. Ja, ich würde den Skate-Approach auspacken, ganz einfach. Das wär der Plan. Aber es ist natürlich schwierig. Und natürlich gehe ich jetzt davon aus, dass ich nicht mit meinen Investoren sprechen muss und denen erklären muss, dass wir auf einmal wesentlich weniger machen werden.
Ich finde die Perspektive spannend, und Michael könnte natürlich Puma kontaktieren, das wäre jetzt eher sein Trigger. Ich schicke es dann an Phil Knight, ich kenne ihn zwar nicht, aber das wäre eine Möglichkeit. Aber es ist so ein bisschen wie Robbie Williams mal irgendwann gesagt hat, als irgendwer sagte, hier mit Downloads im Internet und Co., hat er gesagt, ist mir egal, ich habe genug verdient in diesem Leben, ladet meine Lieder runter und kommt zum Konzert, damit wir eine gute Zeit haben. Ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Ja.
Ich finde aber, da hat er ja schon den Businessplan von Spotify gelesen.
Ja, ja.
Der Gründer sein Freund ist.
Ja. Ja, aber ich meine, es ist ja wichtig, dass wir mal out of the box gehen und sagen, ne, how can we do that?
Ja, und ich meine, Michael, du hast es ganz richtig ausgedrückt. Unser Ziel ist es, die Industrie zu schrumpfen und einen größeren relativen Anteil zu haben. Wir haben eine Slide in einer unserer Präsentationen hier intern, und die wir auch manchmal bei so Keynote-Präsentationen machen, wenn wir und bei anderen Unternehmen sprechen, was wir gerne machen, weil wir können die Industrie nicht selber verändern, wir müssen auch andere inspirieren, da mit uns zu arbeiten. Und auf dieser Slide sieht man den Vergleich sind zwei Pie-Charts, also zwei Zirkeldiagramme. Der eine Kreis ist super groß und hat einen super kleinen Kern, und das ist die Industrie heute. Riesiges Volumen, aber sehr, sehr kleine Wertschöpfung, sehr, sehr kleine tatsächlicher Wert finanziell dahinter. Unternehmen hat man sozusagen mehr oder weniger wie die Erde neben der Sonne, super, super winzig, die Slow-Fashion-Alternative. Es ist eine wesentlich kleinere Industrie, wesentlich weniger Volumen, geringere Quantitäten, aber der Kern, die Wertschöpfung, kann genauso groß sein. Ganz krass geht es einfach darum, weniger Sachen zu machen, aber dafür einen höheren Preis zu verlangen, damit man sie auch besser machen kann. Und ich glaube wirklich daran, dass niemand eigentlich daran verlieren muss, diesen Schritt zu machen. Initial ja, weil man weniger macht, höhere Preise verlangt und Leuten erklären muss, wieso. Aber langfristig glaube ich wirklich daran, dass der Wert, the value generation mehr oder weniger gleich sein kann. Aber es ist der Umstieg ist so wahnsinnig schwierig. Und wenn wir es aber nicht schaffen, dann weiß ich nicht, was wir für eine Zukunft haben.
Ja. Ich würde so gern noch, bevor wir auf die Schlussgerade einbiegen, denn wir haben gerade die Stunde geknackt, einmal auf deine Station davor eingehen. Du hast so im Nebensatz gesagt, dass du bei Klarna irgendwann dann auch gegangen bist, weil bestimmte Dinge für dich nicht gepasst haben. Ist das aber ja eins der Vorzeige Scale-Ups in Europa. Und vielleicht kannst du noch mal versuchen, uns zu erklären, was hast du da vielleicht gelernt, was dir hilft? Also wir müssen jetzt nicht über das, was dir nicht gefallen hat, sondern was hast du da gelernt, was dir in deinem Business heute, weil du ja nun auch in einem Scale-Up langsam bist, ne? Du willst Scale-Up machen, was hast du da mitgenommen?
Ich meine, einerseits war klar, das war wirklich mein Berufseinstieg, meine erste qualifizierte Arbeit. Zuerst als Intern in der Marketingabteilung haben wir sehr viel Research betrieben für den deutschen Markteintritt, wo mir wiederum die deutsche Sprache sehr geholfen hat. Und das war für mich eigentlich die Einsicht in das Potenzial des E-Commerce. Ich habe ja 2010 bei Klarna begonnen. E-Commerce war natürlich schon riesig, aber es gab damals keine Online-Only-Brands. Direct-to-Consumer war kein Begriff. Aber das war für mich so das Segway in den E-Commerce und den Internethandel als Plattform, als Möglichkeit, um anders zu agieren. Und dafür bin ich super dankbar. Ich habe damals auch als sehr sehr junger Berufseinsteiger, ich war als Praktikant, glaube ich, 20 Jahre alt, habe ich ein Riesenbudget bekommen, um meine Marktrecherche zu betreiben. Und das war natürlich super, super spannend, super nervös, aber durfte sehr schnell lernen, selbstständig zu arbeiten und mit großen Budgets umzugehen. Und das war wirklich super. Und etwas, was ich wirklich mitgenommen habe und wofür ich dankbar bin. Und es ging jetzt, also es ist jetzt keine irgendwie nichts Komisches hinter meiner Entscheidung, da Klarna zu verlassen. Es wurde einfach ein größeres Unternehmen und ich glaube, das hat mir einfach nicht ganz gepasst. Es waren 200 Angestellte, als ich begonnen habe, 800, als ich Klarna verlassen habe. Und mit so vielen Leuten kommt ein bisschen mehr Politik, ein bisschen mehr Hierarchie. Und ich arbeite gerne, ich bin lieber ein großer Fisch in einem kleinen See und habe viel Flexibilität und Selbstständigkeit.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Wo holst du Inspiration her? Was hat dich auf deinem Weg inspiriert? Vielleicht neben den Menschen, die du kennengelernt hast, weil das hast du sicherlich durch dein Leben, aber vielleicht hast du ein paar Bücher, die du gelesen hast, die du hier nennen magst, oder wenn du nicht so gern liest, andere Dinge, die dich inspiriert haben.
Ja, ich meine, andererseits kommt sehr viel Inspiration natürlich aus von den Menschen und den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, unsere Fabriken etc. Es ist super spannend und immer sehr, sehr inspirierend. Ich habe ein Buch wahrscheinlich, das mich besonders inspiriert hat. Es ist Sapiens, A Brief History of Humankind von Yuval Hariri, glaube ich. Mhm. Was einfach auch so viel Perspektive verleiht hat auf die destruktive Natur des Menschen. Mhm. Ganz krass. Und was wir eigentlich machen müssen, um die Herausforderungen der Klimakrise und der Menschlichkeit mehr oder weniger zu lösen. Das Buch haben wir sogar alle unsere Angestellte gezwungen zu lesen, indem wir es als Weihnachtsgeschenk vor ein paar Jahren gegeben haben. Super langweiliges Weihnachtsgeschenk, aber wirklich ein fantastisches Buch, das ich wirklich empfehlen kann. Hat wirklich Perspektive verleiht, wie kein anderes Buch, was ich gelesen habe. Heute im Alltag gibt es einen Instagram-Account, den ich folge, das heißt Impact, ganz einfach, ein super tolles Konto, das Geschichten und Initiativen highlightet in Bezug auf Gerechtigkeit, sowohl soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Gerechtigkeit, als auch umweltlich, wirtschaftlich. Verleiht sehr, sehr viel Inspiration und Perspektive. Hat mir sehr viel beigebracht, das Konto.
Super. Schon gleich geedit. Super. Allerletzte Frage, Christoph.
Hau raus. Die Bucketlist. Fragen wir immer. Wir möchten von dir noch die drei Sachen wissen. Das eine, was auf deiner Liste steht, was du noch erleben möchtest, was du noch lernen möchtest und was du zurückgeben möchtest.
Beginnen wir mit dem Lernen. Ich habe ja in meinem Leben viele Sprachen gelernt und leider auch wieder verlernt, weil wenn man sie nicht verwendet, dann verlernt man sie. Mittlerweile bin ich auf der Spur, dass ich gerne einen neuen Sport lernen möchte. Ich würde sehr gerne zum Beispiel Tennis lernen. Finde ich ein super interessanter Sport, macht super Spaß. Ich bin aber nicht besonders gut. Ich würde gerne Tennis spielen können, richtig gut. Erleben. Es ist zwar schwierig, mit einem mäßigen Leben zu vereinbaren, aber Reisen verleiht natürlich immer noch sehr viel Inspiration und ist wirklich wahrscheinlich die schwierigste Sache, da Kompromisse zu machen. Ich habe in meiner Kost, in meinem Essen und in meiner Ernährung sehr viel verändert die letzten Jahre. Reisen ist schwierig. Ich war noch nie in Südamerika. Ich würde super gerne Südamerika entdecken und da wirklich ein paar Monate Zeit haben, herumzureisen und die Kulturen kennenzulernen. Das wäre wirklich ein Traum. Und was war das Dritte?
Ja, danke. Die dritte ist das Thema Geben, aber ich glaube, die Antwort haben wir schon. Du möchtest uns geben, dass die Fast-Fashion-Industrie verschwindet und dass wir nachhaltiger mit dem Thema Mode umgehen. Würde ich jetzt mal so tippen.
Ja, danke, Michael. Ich hätte selber nicht besser sagen
können. Hier ist der Pitch. Sorry.
Ja. Ah, wow.
Cool. Ja. Was ich wirklich großartig fand, Michael und ich machen gleich noch einen offiziellen Nachklapp, aber das würde ich einfach einmal raushauen. Es ist ein bold Move, dieses Ziel anzugehen. Und was mir wirklich gut gefällt, ist, dass ihr das mit First Principle Thinking gesagt, okay, das Problem ist ganz einfach. Das Problem ist, wir drehen zu oft durch an Kollektion und Co. Und simple as that. Das ist großartig. Da hängt da eben ganz viel dran, aber das löst auch ganz viel Kreativität aus und ja, wir sind gespannt.
Super.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke. Ja, danke an euch. Danke für die Möglichkeit, da teilzunehmen.
Schöner Aufschlag. Was ich cool fand, er hatte ja gesagt, er ist mehrsprachig und man hat gemerkt, er musste erstmal ein bisschen reinkommen, warm werden und das war aber irgendwie authentisch und ich habe gemerkt, wie wir dann so plötzlich in diese Themen abgetaucht sind und ich musste ihm einfach diese Phil Knight-Frage stellen, aber ich dachte so, okay, wenn wir hier schon bold gehen, dann was würdest du tun? Und das ist eine Frage, die ist nicht zu beantworten, aber ich mag diese Art und Weise, an Dinge ranzugehen, die wir auch jetzt schon ein paar Mal von unseren Gästen gehört haben, First Principle Thinking, für das ja doch ein paar echt gute Unternehmer bekannt sind, zu sagen, okay, wie kann ich Fragen stellen, die man sich nicht traut zu fragen, weil man eigentlich sagt so, ja, das muss aber so sein, weil die Industrie halt so funktioniert hat. Und das finde ich schön, weil das wird bei vielen Themen Möglichkeiten bieten, Ideen generieren, die vorher nicht da waren.
Ja, kann ich so unterschreiben. Für mich so als Persönlichkeit irre 33, finde das immer toll, so junge Menschen zu sehen, die schon so, also so eine alte Seele in so einem jungen Körper. Natürlich dadurch, dass der so viel auch gesehen, erlebt hat, so viele Kulturen in sich vereinigt. Großartig, ich habe irgendwann mal 5 oder 6 aufgehört zu zählen, als er die Sprachen aufzählte. Und ich kann dem einfach nur allen Erfolg dieser Welt wünschen und die Bitte an uns alle hier in diesem wunderbaren Kreis der ZuhörerInnen von On the Way to New Work. Ich trage heute eins der Kleidungsstücke. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir es jetzt nochmal featuren. Es gibt auch keinen Rabattcode. Das nee. Machen die nämlich nicht, sondern einfach die Bitte, überlegt doch mal beim nächsten Einkauf von Kleidungsstücken, ob nicht Asket für euch eine Brand sein könnte. Aber bitte versprecht, dass ihr dann einfach auch ein bisschen weniger kauft. Aber vielleicht mal ein T-Shirt von Asket als 10 von der Marke, die ich jetzt nicht nennen werde. Und ich glaube, dass wir uns mit dem Plan, den wir haben, hier regelmäßig auch Gäste zu haben, die wirklich was zum Thema Nachhaltigkeit beitragen, dass wir da wirklich dranbleiben, uns accountable halten und auch immer mal wieder ein Fazit ziehen, haben wir eigentlich genug dafür.